wollen das Buch Jesaja abschließen heute. Und ich weiß, wir haben uns viel vorgenommen, weil das sind zwei längere Kapitel, auch mit gewichtigem Inhalt. Also schauen wir mal. Vielleicht müssen wir ein bisschen schneller durchgehen, als es eigentlich angemessen wäre. Oder schauen wir mal, dass Gott uns führt und uns spricht. Wir haben ja letztes Mal dieses Gebet gesehen, Bußgebet eigentlich, und bitte auch um Gottes Wirken, Gottes Rettung. Und hier im Kapitel 65 haben wir in den ersten Versen die Antwort Gottes in einem gewissen Sinn. Und wie immer, wenn ihr irgendwas seht oder was am Herzen habt, was ihr noch ergänzen wollt, einfach frei raus, gell? Könnt ihr euch gerne einbringen. Da sagt Gott: Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach: Hier bin ich, hier bin ich, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Auf der anderen Seite sagt er im Vers 2: Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Und das haben wir ja letztes Mal so ein bisschen gesehen, dass dieses Volk, nachdem Gott sich ausstreckt, eigentlich ein rebellisches Herz hatte. Und ich finde es interessant, dass praktisch so das Kennzeichen der Widerspenstigen ist, dass sie ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Ich habe schon gesehen, Gottes Wege sind höher als unsere Wege, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja. Weißt du, ob das unsere erste Definition von Sünde oder Widerspenstigkeit gegen Gott wäre? Vielleicht würden wir eher so denken, okay, das sind die, die sagen, hey, ich pfeife auf Gott und was ist Gott, ich will von Gott nichts wissen und irgendwie so ganz krass sündigen. Aber er sagt hier, es sind die, die ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Da fängt es eigentlich an. Das ist der Anfang von Götzendienst und von in die falsche Richtung laufen. Im Buch der Richter haben wir eine schöne Illustration, wohin das führt. Über das Buch der Richter wird ja auch gesagt, dass es eine Zeit war, in der jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und das Resultat war Anarchie und
es ging nur gut, wo ein Richter da war. Sobald er gestorben ist, war wieder alles Katastrophe.
Genau.
Und da schrie das Volk und Gott erweckte ihn wieder.
Und das war Gottes Gnade. Das war Gottes Gnade, aber wenn sie ihren eigenen Weg liefen, das war immer Chaos. Oder in Sprüchen Kapitel 14, Vers 12 heißt es, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes.
Das ist ja auch mit allen Dingen, wenn wir nicht Gott mit irgendwo einbeziehen in unser Leben oder in unsere Gedanken, unsere Pläne, unser Tun, dann sind wir immer auf einem gefährlichen Weg. Dann ist immer irgendwie, man weiß nicht ganz, ob das aus eigener, man bringt ja vieles auch hin, so, aber trotzdem, ja, es ist immer gut, wenn man jetzt nicht nur um Hilfe fragt, wenn man alles nicht weiter weiß, sondern dass Gott auch diese kleinen Dinge irgendwo in die Hand nimmt, also Hilfe um die kleinen Dinge, das ist, was man meistens ja vielleicht nicht so macht, dass man sagt, ja, okay, das bringe ich ja selber, das ist nicht so schlimm jetzt.
Und ich denke an den Jakobusbrief, ne? Wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet und er gibt uns gerne.
Ja, genau, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet.
Ja. Und es geht konkret um Weisheit, um Gottes Weisheit. Und ich meine, wir haben ja hier ein ganzes Buch, voll mit seiner Weisheit, voll mit seinem Willen. Und natürlich die Heilung, sage ich mal, oder die Medizin für das, dass wir uns verändern in unseren eigenen Gedanken, ist im Römerbrief Kapitel 12. Was heißt, erneuert euer Denken, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also wir müssen immer ja, uns füllen mit Gottes Wort, unser Denken praktisch seinem Denken angleichen, uns stimmen lassen von ihm, uns auf die richtige Frequenz bringen lassen. Und wenn wir so leben, werden wir auch anfangen, ihm ähnlich zu denken und in die richtige Richtung zu laufen. Also diese Armbändchen, die die Jugendlichen so gerne rumtragen, sind gar nicht so verkehrt mit dem WWJD. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Was würde Jesus tun?
Aber das ist auch immer schwierig. Wir wissen, das kann man nicht immer so sagen, was würde Jesus tun? Das Volk hatte ihn 3 Jahre begleitet, die Jünger haben ihn 3 Jahre begleitet. Sie wussten nie, was er als nächstes tut. Die waren immer überrascht, was er tat.
Ja.
Da ist dieser Blinde auf der Straße und schrie, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die Volksmenge, die immer unterwegs war mit ihm, was will er mit diesen? Oder sei ruhig, er kommt nicht zu dir. Und dann auf einmal wendet er sich um, geht zu diesem Blinden und dann, jetzt macht Jesus was, jetzt wieder. Jetzt, warum geht er jetzt zu diesem Blinden? Warum redet er mit dieser Frau? Sie haben nie gewusst, was als nächstes hat. Das ist immer schwierig, ja. Deswegen ist schon wichtig, genau, immer Gottes Wort.
Ja, Gottes Wort und das, was Jesus uns vorgelebt hat, schon. Ich denke, das ist die Idee von diesem, was würde Jesus tun. Nur sagen, okay, im Prinzip sagt er uns ja, Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Also wenn ich, kann mich immer fragen, das, was ich tun will, wird es Gott ehren? Was ist meine Motivation? Ist es selbstsüchtig? Ist es, worum geht es mir?
Genau.
Ist es liebevoll? Und so weiter. Und dann können wir uns eigentlich gar nicht so verkehrt liegen. Ich meine, sicher können wir wissen, wenn wir gegen Gottes Wort handeln, dass wir auf dem Holzweg sind. Wenn wir irgendwas tun, was klar gegen das ist, was Gott uns schon gesagt hat. Paulus zitiert diese ersten 2 Verse übrigens im Römerbrief, im Kapitel 10, im Vers 20, und er wendet es auf die Heiden, die zum Glauben kommen werden, an und auf die Juden. Das in Römer 10, Vers 20, ich lese es mal vor, da sagt er, Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und er spricht da von den Heiden. Also das ist die Erfüllung dieser Prophetie. Zu Israel aber sagte er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Gott hat ihnen die Propheten geschickt und er hat ihnen die Apostel geschickt und sie haben nicht geglaubt der Verkündigung des Evangeliums.
Jesus weint um Jerusalem, das ist ja auch das. Ja. Wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt, und das war ja eigentlich dann auch da schon vorausgesagt, oder war es schon immer so, auch noch in der Zeit, hat sich nicht geändert.
Also wir haben das ja schon gesehen, hier in Jesaja. Ne? Es ist nicht, dass Gottes Arm ist nicht zu kurz zu retten und er ist auch nicht taub, um zu hören, sondern es sind eure Vergehen, die eine Trennung gemacht haben. Und wir haben eigentlich hier so dieses Bild von dem liebenden Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Er sagt hier, meine Hände sind ausgebreitet zu euch, zu den Widerspenstigen. Das Problem ist nicht auf Gottes Seite, das Problem ist auf denen, die ihre Herzen verhärten und nicht zurückkehren und nicht Buße tun und umkehren. Das ist das Problem hier. Beschreibt hier weiter im Vers 3, die Leute, die mich beständig ins Angesicht reizen, in den Gärten opfern und auf Ziegelsteinen Rauchopfer darbringen, die in den Gräbern sitzen und in verborgenen Orten übernachten, die Schweinefleisch essen und Gräuelbrühe in ihren Gefäßen haben, die da sagen, bleib für dich und komm mir nicht nahe, denn ich bin heilig für dich. Diese sind Rauch in meiner Nase, Feuer, das den ganzen Tag brennt. Also beschreibt hier diese, im Prinzip sind das alles Praktiken von Götzendienst. Wir würden heute vielleicht andere Worte gebrauchen, vielleicht würde Gott heute zu denen sagen, die Materialisten sind oder die andere betrügen oder die in Unzucht oder Ehebruch leben. Alles Götzendienst auf seine Art und Weise. Aber gleichzeitig sagen sie dann, ich bin heilig für dich. Und vielleicht, wenn er hier über Schweinefleisch essen und Gräuelbrühe spricht, vielleicht beschreibt er eigentlich nur ihre Opfer. Sie haben wahrscheinlich, wie es im Neuen Testament auch war, sie haben so dieses Ritual weitergemacht, äußerlich. Und wir hatten das ja schon in Jesaja, dass er gesagt hat, euer Fasten und euer Gottesdienst ist ein Gräuel in meinen Augen, weil euer Herz nicht dabei ist. Euer Herz ist fern von mir. In Jesaja 29, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir ist nur angelerntes Menschengebot. Also sie haben äußerlich vielleicht das Richtige getan, aber in Gottes Augen war es wie Schweinefleisch, das da geopfert wurde und Gräuelbrühe, was immer damit gemeint ist. Und er sagt, es ist wie Rauch in meiner Nase. Also ihr kennt das, wenn ihr am Lagerfeuer sitzt und der Rauch wird zu euch hingeweht.
Das ist kein biblischer Geruch mehr.
Nee, es ist was, was wir nicht ertragen können. Es ist was, was anstößig ist in einem gewissen Sinn. Und das ist das Bild, was Gott hier benutzt. Also diese ganze Scheinheiligkeit, sie sagen, ich bin heilig für dich und bla bla bla, aber er sagt, hey, für mich ist das alles anstößig und wie Rauch, den man nicht aushalten kann. Siehe, aufgeschrieben ist es vor mir, ich werde nicht schweigen, es sei denn, ich habe vergolten, in ihren Schoß vergelte ich ihre Sünden und die Sünden ihrer Väter miteinander, spricht der Herr, denen, die auf den Bergen Rauchopfer dargebracht und mich auf den Hügeln verhöhnt haben. Ich werde ihnen den Lohn für ihr früheres Tun in ihren Schoß zumessen. Also Gott verheißt Gericht denen, die sich von ihm abgewendet haben. Und das erinnert mich an Matthäus 23. Ich weiß nicht, ob das die Erfüllung dieses Verses ist, aber es könnte gut sein, Jesus wendet ihn auf jeden Fall auf seine Generation an. Vielleicht ist es eine Erfüllung dieses Verses. Er sagt, Matthäus 23, Abvers 29, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. Scheinheilig.
Die Schriftgelehrten waren es immer, die ganzen Propheten, ja.
Und Jesus redet hier Klartext mit ihnen und sagt, so gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Schlangen, Otternbrut, Teufelskinder. Hey, das war der Papst und die Bischöfe, wenn wir es auf die heutige Zeit umlegen. Ganz schön krass, was Jesus hier getan hat. Er hat gesagt, ihr seid Teufelskinder. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zechajas, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Und das ist passiert, 70 nach Christus, als Gott die Römer gebraucht hat, um den Tempel zu zerstören und sein Volk zu richten und in alle Welt zu zerstreuen. Und weiter sagt Jesus dann, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Gottes Barmherzigkeit, diese ausgestreckten Hände, diese ausgestreckten Flügel, bildlich gesprochen, um zu beschützen. Geborgenheit auch natürlich unter den Flügeln der Hühnermama für die Küken. Sehr zärtliches, schönes Bild eigentlich. Aber ihr habt nicht gewollt, das ist das Problem. Und dann sagt er, siehe, euer Haus wird euch öde. gelassen. Jesus hat gesagt, der Tempel ist eine Räuberhöhle geworden, das ist nicht mehr Gottes Haus. Und wenn ihr mit dem Herzen nicht dabei seid, dann braucht ihr auch keinen Tempel mehr. Dann machen wir den Tempel weg, räumen den beiseite. Gott hält nichts von äußerlicher Religiosität, wenn wir in die Kirche laufen und Traditionen durchmachen. Und ich habe das 18 Jahre meines Lebens lang getan. Jeden Sonntag in die Kirche und getauft und gefirmt und alles und im Herzen überhaupt nicht dabei und nichts kapiert. Und da hat Gott kein Interesse dran. Er möchte unser Herz, er möchte, dass wir ihm wirklich nachfolgen mit ganzem Herzen, dass wir ihn lieben. Das ist das erste Gebot, ihn lieben mit allem, was wir sind.
Später heißt es dann auch im Kapitel, was wollt ihr mit dem feinen Haus bauen und wo soll meine Wohnstätte sein? Habe nicht ich alles schon vorbereitet? Das ist eine Äußerlichkeit. Ja. Er wohnt ja nicht mehr in
diesen Gebäuden. Wer ist der neue?
Wer ist er wohnt ja in genau. uns. Wir sind genau. ja jetzt.
Wir sind dann
ja, genau, die Gemeinde Gottes.
Da kommen wir auch noch. Wir können ja in dem Haus ja uns versammeln, aber trotzdem individuell wohnt er in uns, im Einzelnen, durch den Geist Gottes. Ja.
Und jetzt sehen wir hier, es ist so abwechselnd, er spricht immer so abwechselnd zu den Treuen. Es gab ja immer und es gibt immer einen treuen Überrest, die Gott treu sind, hier der treue Überrest Israels, und dann spricht er abwechselnd immer so zu den Treuen und zu den Heuchlern, zu denen, die im Herz eigentlich untreu sind und abgefallen sind. Sagt in Vers 8, so spricht der Herr, wie sich Saft in der Traube findet, wenn man sagt, vernichte sie nicht, denn ein Segen ist in ihr, so will ich tun, um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze vernichte. Also er spricht jetzt hier zu dem treuen Überrest. Ich werde aus Jakob Nachkommenschaft hervorgehen lassen und aus Juda einen Besitzer meiner Berge. Und meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte sollen dort wohnen. Und Scharon wird zum Weideplatz der Schafe und das Tal Achor zum Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Also hier Verheißung für die, die werden sozusagen das Reich erben, ja, die treu sind. Hier die Berge, der Berg Zion spricht ja letztendlich fürs Reich Gottes, für das himmlische Jerusalem auch. Auf der anderen Seite, Vers 11, ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Gad einen Tisch zurichtet und der Meni den Mischkrug füllt. Gad war der Planet Jupiter, der wurde als Glücksgott verehrt, und Meni, der Planet Venus, der wurde als Schicksalsgott oder Göttin verehrt, also wieder Götzendienst, Leute, die falscher Religion nachgelaufen sind. Und das erinnert mich an Jeremia, der gesagt hat, ihr habt den zweifach Übles getan, ihr habt den Herrn verlassen, lebendige Wasser, und dann habt ihr euch Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Das ist immer das Problem vom Götzendienst. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch, sozusagen, weil falsche Religion wird uns nie befriedigen. Da werden wir nie Frieden mit Gott finden, Selbsterlösung, ne? Wie du erzählt hast, klar, vorhin auch, Christoph.
In jeder Religion.
Ob das im Buddhismus ist oder Katholizismus, wo ich groß geworden bin, ist eigentlich egal. Es geht immer um Selbsterlösung. Du musst gut genug werden, dich zu Gott hinverdienen, und es bringt nur Stress und keinen Frieden in die Beziehung mit Gott, und das funktioniert natürlich auch nicht. Vers 12. Ich habe euch für das Schwert bestimmt und ihr alle werdet zur Abschlachtung in die Knie brechen, weil ich gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, weil ich geredet habe, ihr aber nicht gehört, sondern getan habt, was böse ist in meinen Augen, und das erwählt habt, woran ich kein Gefallen habe. Also Gottes Gerichtshandeln, ob das jetzt spezifisch 70 nach Christus gemeint ist, auch hier, oder allgemein Gottes Gericht über die Ungläubigen. Und wieder der Punkt ist nicht, dass Gott geschwiegen hat oder dass sie, ach, was für eine Überraschung, dass Gott uns richtet. Nee, sondern ich habe geredet, aber ihr habt nicht gehört, sondern ihr habt erwählt, woran ich kein gefallen habe. Also ihr seid ganz bewusst rebellisch gewesen. Und ich denke, so wird es den meisten Menschen gehen, die im Gericht vor Gott stehen werden. Vielleicht gibt es ein paar ganz wenige, die wirklich ganz ahnungslos waren, aber Römer 1 heißt es, dass Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung offenbar ist und ich meine auch im Gewissen, ja, Gott hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt und im Prinzip wissen selbst die, die es nicht in der Bibel gelesen haben, was richtig, was falsch ist, im Prinzip wissen sie es, sie haben dieses Zeugnis und wählen trotzdem das Falsche und deswegen ist auch jeder unentschuldbar, heißt es da im Römerbrief. Meistens ist es so, dass wir ja sehr wohl wissen, was richtig wäre. Es ist nur unser böses Herz, unsere sündige Einstellung, diese Impulse und dieses rebellische Herz, dass wir sagen, okay, ich weiß, aber ich will was anderes und ich folge dem, was ich will und nicht dem, was Gott will. Vers 13, darum so spricht der Herr, Herr, siehe, meine Knechte werden essen. Ihr aber werdet hungern. Siehe, meine Knechte werden trinken. Ihr aber werdet dürsten. Siehe, meine Knechte werden sich freuen. Ihr aber werdet beschämt sein. Siehe, meine Knechte werden jubeln von Herzenslust. Ihr aber werdet schreien vor Herzenleid und heulen vor Verzweiflung. Und ihr werdet euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen. Der Herr, Herr, wird ich töten. Meine Knechte aber wird man mit einem anderen Namen nennen. Ich glaube letztendlich, der andere Name ist der Name Jesu. Wir sind Christen. Daher, wer sich im Land segnet, wird sich bei dem Gott der Treue segnen und wer im Land schwört, wird bei dem Gott der Treue schwören. Denn die früheren Nöte werden vergessen und vor meinen Augen verborgen sein. Also ich denke, ist klar, die Götzendiener werden immer durstig und hungrig und beschämt und so weiter, bleiben verzweifelt. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Und er hat zu dieser Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. Gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, dem Wasser dieser Welt, der wird immer wieder dürsten. Aber ich werde dir Wasser geben, das ins ewige Leben quillt. Wer von diesem Wasser trinkt, wird nimmer mehr dürsten. Bis in Ewigkeit. Nach Gott verlangt unser Herz und er allein kann unser Herz wirklich befriedigen. Jesus, er ist das lebendige Wasser, nach dem wir uns sehnen. Wir rennen oft so vielen verschiedenen Dingen nach und denken, oh, wenn ich nur das hätte, das wäre es, dann wäre ich zufrieden. Und die Erfahrung ist natürlich, wir kriegen das und freuen uns kurz und dann dauert es nicht lang, bis wir wieder unzufrieden sind. Wir kriegen das iPhone, was wir uns gewünscht haben und denken uns, hey, super toll. Und dann zwei Tage später denken wir uns, ach, aber wenn ich jetzt doch diese wasserdichte Hülle dazu hätte oder sonst irgendwas, das wäre es dann wirklich und so weiter und so fort. Unser Herz bleibt
was anderes,
immer unzufrieden, bis wir in Jesus ruhen. Ja, und jetzt im Vers 17 kommen wir zu einem sehr bekannten Thema für uns. Das passt ja perfekt, dass wir gerade die Offenbarung durchnehmen und auch gerade diese Verse durchgenommen haben, die letzte Woche jetzt. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und mein Volk wird sich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Das erinnert uns sehr stark an Offenbarung 21, oder? Und deswegen glaube ich auch, dass das die Erfüllung ist. Dieses Verses. Ich meine, es gibt hier die Diskussion, sprechen diese Stellen hier über das Millennium oder über die Ewigkeit oder worüber spricht es hier? Aber ich glaube, wenn wir hier ganz ohne vorgefertigte theologische Meinung und ohne irgendein System im Kopf zu haben, dran gehen und uns einfach anschauen, wo im Neuen Testament werden diese Verse zitiert, wird diese Stelle hier zitiert, dann glaube ich, müssen wir eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass es um dasselbe geht wie die Offenbarung Kapitel 21. Denn im Neuen Testament gibt es eigentlich nur zwei oder drei Stellen. Ich glaube, zwei Stellen, die über den neuen Himmel und die neue Erde.
Petrusbrief.
Genau.
Reden. Vergeht mit Gramm das alte System und der neue Himmel.
Genau, ich lese es mal vor. Ich habe es mir aufgeschrieben. Hier 2. Petrus 3, Verse 12 bis 14. Geht es, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Also wir erwarten nach seiner Verheißung neuen Himmel und neue Erde. Wo ist diese Verheißung? Ja, die einzige Stelle, wo es über neuen Himmel und neue Erde spricht im Alten Testament, ist hier in Jesaja 65. Also muss sich der Petrus eigentlich drauf beziehen. Und er spricht hier über diese neue Erde, neuen Himmel und neue Erde, nachdem die alte vergangen ist. Also nach der Wiederkunft Jesu. So wie Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und wir wissen, wer die Braut Christi ist. Und wenn wir die Parallelstellen im Kapitel 19 anschauen, ist es ganz klar, dass er hier über die Gemeinde spricht, über die Heiligen. Und er hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, haben wir hier gelesen auch. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich glaube, die letztendliche Erfüllung, neue Himmel, neue Erde, neue Schöpfung, wenn Jesus wiederkommt, wiederhergestellte Paradies, wenn wir weiterlesen, Offenbarung 22, werden wir uns nächstes Mal ansehen. Die verherrlichte Gemeinde. Also ich glaube, das ist die letztendliche Erfüllung. Das Reich Gottes, den neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, wenn Jesus wiederkommt und wir in der Ewigkeit mit ihm sind, in seiner Herrlichkeit. Aber ich glaube auch schon...
Dieses tausendjährige Reich, das Millennium, das ist dann eigentlich so, also der Vers, der geht noch weiter. Und das, was jetzt dann beschrieben wird, hört sich so an wie das tausendjährige Reich, weil da ist dann, ja, dass die Kinder, also wenn wir weiterlesen, und dass der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, oder das Kind wird spielen am Loch der Natter und es wird nicht gebissen. Ja. Also dass das mehr so, dieses mehr das irdische, tausendjährige Friedensreich, so könnte das, und das andere, das ist ja dann noch weiter, wenn das alles vorbei ist, ja dann, da kommt ja dann nochmal, also nach dem tausendjährigen Reich wird der Satan nochmal kurz, also wenn wir es lesen, losgelassen und dann erst die weitere Folge. Und der neue Himmel, das neue Erd, also das ist ja dann schon quasi die letzte Ewigkeit, wenn alles vorbei ist.
Genau, also die
ja.
Prämillennialisten würden das zumindest so sehen.
So ist es dann der, ja, wobei dieses Millennium, ja, da gibt es ja verschiedene, wie das jetzt, wo ist das jetzt hier auf der Erde, dieses Friedensreich?
Oder ist es ein geistliches Reich jetzt
ist
schon?
Es, ja, in der Gemeinde, ist es wirklich so, dass das buchstäblich so ist, ja, dass kein Leid mehr geschieht in der Zeit und dass keine Krankheiten und so Sachen.
Ist eine große Diskussion. Ich meine, das tausendjährige Reich wird ja nur in Offenbarung 20 erwähnt, sonst eigentlich nirgendwo. Und die Frage ist, das ist auch eine große Diskussion hier. Geht er dann zurück? Ich meine, wir wissen eindeutig, hier Vers 17 bis Vers 19, das ist eindeutig nach dem Millennium, ne? Beziehungsweise wenn wir es geistlich erfüllt sehen, im Gemeindezeitalter, in der Gemeinde. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt uns der Paulus, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Also ich glaube, es gibt schon einen Hier- und Jetzt-Aspekt von dem Ganzen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Der neue Bund, die Beziehung, die wir mit Gott haben, die Vergebung, die wir durch Jesus haben können, die geistlichen Segnungen, ihr seid gesegnet mit jeder geistigen Segnung der Himmelswelt, steht im Epheser 1, in Christus, Freude, Friede mit Gott.
Das ist alles schon ja auch jetzt da.
Aber noch nicht ganz.
In gewissem Sinne.
Es ist schon jetzt, ist, aber noch nicht vollendet.
Ja, das, genau, wie das ist das Unterpfand unseres Erbes. Also wir haben schon ja ein gewissen Anteil gehört uns schon. Dann wird es vollkommen sein.
Also sehr interessant. Ich glaube, es spricht hier über die Gemeinde auf jeden Fall. Schon jetzt, aber dann verherrlicht in der Zukunft. Und das ist wunderbar. Und ich meine, für uns ist es ein Segen, dass wir da leben dürfen in dem neuen Jerusalem. Als wir Jesu Braut sein dürfen. Was für ein wunderbares, persönliches Bild, intimes Bild, Gemeinschaft mit ihm. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Hier die Wohnung. Er will in uns wohnen. Wir sind sein Tempel jetzt. Und wir haben ja in der Offenbarung 21 gesehen, am Sonntag, dass das neue Jerusalem eigentlich ein riesiges Allerheiligstes ist. Ja. Der Ort, wo Gott wohnt. Und das ist die Hauptaussage von dem Ganzen, des Gottes Gegenwart in der Ewigkeit mit ihm. Und das haben wir in Jesus, weil er es am Kreuz für uns erkauft hat. Und das ist wunderbar. Und dann heißt es, und es wird dort keinen Säugling mehr geben. Und ich meine, das ist jetzt so ein bisschen interessant, das ist so ein bisschen eine Spannung. Ne? Die sagen, hoppala, jetzt springt er wieder zurück ins Millennium. Er spricht eigentlich von demselben. Naja, er sagt, es wird dort.
Ja, ja, das ist eben das.
Keinen Säugling mehr geben.
Ja, ja, das ist die Sicht, ja, die seine.
Der nur wenige Tage alt wird und keinen Kreis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt sie. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst, wie so oft die Erfahrung in der Geschichte Israels war, dass sie beraubt wurden und erobert wurden von anderen. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jeden Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Der Teufel, die Schlange, der muss weiter Staub fressen. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also, ich meine, der Vorteil für die Prämillennialisten, sage ich mal, ist natürlich, dass sie sagen können, okay, wir sprechen hier, die Leute werden zwar sehr alt werden, aber sie werden sterben. Also wenn man das so wörtlich hier nimmt, dann ist es sicher einfacher zu erklären in diesem Konzept. Auf der anderen Seite ist hier kein wirklicher Bruch, sage ich mal, in diesem Absatz. Er sagt, dort wird kein Säugling mehr sein. Und dann müsste man das anders erklären, wenn wir sagen, es spricht hier weiter über die Zeit des neuen Himmels und der neuen Erde, der ja nach dem Millennium kommt, eindeutig, egal welche Sichtweise man hat, spricht hier über die Ewigkeit, beziehungsweise über die Gemeinde, jetzt schon geistlich und vollendet in der Ewigkeit. Dann müsste man sagen, es handelt sich hier um ein Bild eigentlich, dass praktisch Jesaja in der Sprache seiner Zeit das Ideal beschreibt. Also er hat hier nicht die Ewigkeit offenbart, aber die Leute werden sehr, sehr alt werden. So alt wie die Bäume, also länger als man sich erinnern kann. Und jeder darf die Früchte seines Weinstocks genießen und das Werk ihrer Hände. Also so das Ideal für die Israeliten. Es wird Frieden sein, es wird so wie das Ideal für den Schrebergärtner. Ich werde für immer sitzen können in meinem Schrebergarten und er wird Frucht bringen und es wird toll sein. Vielleicht ist es einfach auch so als Bild zu verstehen, dass wir es mehr so auf dieser emotionalen Ebene mitnehmen sollen, dass es ganz wunderbar sein wird, dass der Idealzustand sozusagen im Denken der Menschen zur Zeit von Jesaja und der Löwe und das Lamm, das hatten wir schon im Kapitel 11. Na, wir haben hier Raubtiere, die mit dem Lamm, mit dem Opfertier zusammen liegen. Und wir haben damals gesprochen, dass eine mögliche Auslegungsmöglichkeit ist, die Raubtiere als die Heiden zu sehen und das Lamm als Israel. Denn im Alten Testament, Daniel und so weiter, werden die heidnischen Nationen und Weltreiche immer als Tiere, als wilde Tiere dargestellt. Das wäre die Deutung von denen, die es geistlich erfüllt sehen, die sagen, okay, jetzt in der Gemeinde, es gibt keine Trennung mehr zwischen Heiden und Juden und es ist Frieden haben wir in Christus. Und ich meine, vielleicht ist es auch eine wörtliche Erfüllung im neuen Himmel und der neuen Erde, in der Ewigkeit, dass vielleicht der Wolf und das Lamm wirklich zusammenlegen, aber ich weiß nicht, ob das der Hauptpunkt ist. Es geht einfach um die Aussage, es wird universal Frieden geben. Es wird
ein Zeichen von Frieden.
Eine Zeit des Friedens sein.
Zeit des Friedens.
Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Also jetzt Friedenszeit, wo alles perfekt ist.
Der Methusalem wurde ja fast 1000 Jahre alt. 969 oder so.
Naja, wenn dieser blöde Sündenfall passiert wäre, gell?
Aber 1000 Jahre wurde niemand alt. Das ist knapp vorher.
Ja, so. Vielleicht.
Ein Millennium hat er gelebt.
Ja.
Fast.
Ja, die Sünde hat es vermasselt. Das Millennium war ihnen nicht vergönnt. Kapitel 66, so spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Also um abschließend das andere noch abzuschließen, egal ob man so oder so sieht, in Jesus haben wir diese Herrlichkeit, diese Vergebung, diesen Frieden. mit Gott und das ist seine Zukunft für uns. Wir werden in einer perfekten neuen Erde, neuen Schöpfung leben. Wir werden selbst ihm ähnlich sein und perfekt gemacht sein. Wir werden in perfekter Gemeinschaft mit ihm leben.
Er ist unser Friede.
Das ist unsere Bestimmung. Und darauf können wir uns freuen.
Gemacht hat, ja.
Und diese Perspektive, die wir haben für unser Leben, die trägt uns natürlich auch durch die schweren Zeiten hier durch und gibt uns Perspektive, um weise zu investieren, um weise zu leben in dieser Welt. Der Johannes sagt, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Das ist unsere Bestimmung. Deswegen wollen wir heute, auch soweit es geht, auch schon so leben. Und das ein Stück weit, wir schon jetzt erfahren, den Himmel auf der Erde. Leben in Gemeinschaft auf der Erde, das beginnt schon jetzt. Noch unvollkommen, weil wir noch in unserem gefallenen Leib sind, in der gefallenen Schöpfung, aber eines Tages wird auch das erlöst sein.
Die Ehe jetzt so, gibt es ja auch noch, soll ja wie der Himmel auf Erden sein.
Ja. Die Ehe sollte ein Bild sein dafür.
Auf Erden, ja, wir haben die Wahl.
Ja.
Ja, wir müssen uns da richtig verhalten.
Kapitel 66, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und dies und alles dieses geworden, spricht der Herr. Also hier Gottes Schöpfer macht, er hat alles erschaffen. Und dieser Vers wird öfter im Neuen Testament zitiert, unter anderem von Stephanus auch in seiner Predigt, wofür sie ihn gesteinigt haben dann. Wo er sagt, David hat Gnade gefunden vor Gott und eine Wohnstätte begehrt für den Gott Jakobs und dann Salomo baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Also Gott hat eigentlich nie nach einem Tempel, nach einem Haus verlangt, so wie die Götzen ihre Tempel hatten, weil Gott gehört alles. Er herrscht über alles. Er hat den Planeten gemacht, auf dem der Tempel gestanden ist.
Es waren auch keine Könige eigentlich vorgesehen für Israel.
Ja, also das war,
wollten sie halt haben, weil die anderen...
Das Haus zu bauen, den Tempel zu bauen, war in Davids Herzen. Und Gott hat gesagt, okay. Ja. Und Salomo hat ihn gebaut. Aber der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht. Also wieder äußere Struktur, äußerer Tempel, äußerer Gottesdienst ist nicht, was Gott will. Er will unser Herz, dass wir ihm vom Herzen nachfolgen. Und Stephanus predigt dann so weiter und sagt, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigte, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt hat. Also selbe Situation und die Juden zur Zeit Jesu, zur Zeit von Stephanus wollten das nicht hören und haben ihn gesteinigt für diese Predigt.
Also das sagte, fuhr es ihnen durchs Herz irgendwo und dann haben sie es nicht mehr hören können.
Sie waren überführt, aber sie wollten nicht Buße tun. So wie eben Jesaja gesagt hat, dieses Volk, das naht sich mir mit seinem Mund, aber im Herzen sind sie fern von mir. Und Gott hat überhaupt kein Interesse, null Interesse an Religiosität, äußerer Religiosität, dass wir irgendwelche Traditionen und Rituale durchmachen, wenn unser Herz nicht dabei ist. Sagen wir Abendmahl feiern, wenn wir nicht wirklich dabei sind, oder Lobpreislieder dahin singen, wenn unser Herz nicht dabei ist, oder keine Ahnung, heilig tun und so. Wie sie hier gesagt haben im Kapitel 65, ich bin heilig für dich, aber in Wirklichkeit waren sie es nicht. Gott sieht das Herz, er ist nicht interessiert an Äußerlichkeiten, so wie die Pharisäer ein heiliges Mäntelchen umhatten, aber Jesus sagt, ihr seid wie Gräber, die weiß gestrichen sind, aber in euch ist es voll mit toten Gebeinen. In Markus 7, Vers 6, sprach Jesus zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten und sagt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler weiß gesagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Also Jesus wendet es auf diese Juden, auf die jüdischen Leiter seiner Zeit.
Die so mit ihren Roben da laufen, da im, ja, nicht bloß im Petersdom oder so, man erinnert mich, man so, man weiß ja nicht, jeder, ja, wie er dazu steht oder ob das jetzt nur Schein ist, wie Gott sieht die Herzen. Ja. Er kann es nicht sagen, der ist so, aber er hat halt, also es sieht halt so ein bisschen aus, so komisch, wie die mit ihren Roten und ja, was die alles da für Talare und Zeug anhaben und dann Zeremonienmeister.
Ja.
Das ist schon, es gibt ja auch, aber klar, es gibt immer wieder einige, die wirklich von Herzen dabei sind. Das können wir nicht, das weiß das nur Gott.
Dürfen wir auch gar nicht übertreiben.
Von außen sieht es halt mal so aus erst.
Aber ich meine, es betrifft uns ja alle. Wir sind ja alle herausgefordert durch diese Schriftstelle.
Ja, egal.
Ich meine, wenn wir in die Gemeinde kommen, sind wir alle die geistlichsten Menschen, die es gibt, oder? Preis dem Herrn, Bruder. Alles okay, ja, klar, alles okay.
Versuchen,
wir,
ja.
Ich war nach außen hin da, aber die Frage ist, wie sieht es wirklich aus? Wenn dich niemand sieht, was denkst du dann? Und wie lebst du dann? Das ist eigentlich die Wahrheit, wie unser Charakter wirklich aussieht. Und der Punkt ist, Gott sieht uns immer. Wir leben immer in seiner Gegenwart. Und wenn wir uns das nur bewusst machen, werden wir vielleicht auch ein heiligeres Leben leben. Aber es denkt für uns alle immer wieder eine Herausforderung, nicht Heuchler zu sein, sondern ehrlich und offen und ja, auch wirklich ehrlich und offen Buße zu tun, wenn wir falsch laufen, statt es umzuhängen, weißes Mäntelchen drüber zu machen und heilig zu tun, aber unheilig zu leben.
Der hört ja jetzt auf, der Unheilig, oder wie heißt er? Der Sänger da. Kennst du vielleicht?
Nee.
Oder die Gruppe, Unheilig heißt doch da einer. Der, der will jetzt aber irgendwo offiziell aufhören.
Aha.
Der nennt sich so.
Kenn ich gar nicht.
Naja,
habe ich wahrscheinlich nicht viel versäumt.
Es ist so, vielleicht ist er heiliger, wie man aber ist egal.
Ja, gut, heilig sind wir in Jesus Christus da.
Ja.
Ohne ihn ist keiner heilig.
Genau.
Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Also, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben und seinem Wort und dass wir demütig sind. Zerschlagener Geist. Das ist so wichtig. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Stolz war die Sünde Satans. Stolz, Hochmut ist ein Haupthindernis in unserer Beziehung mit Gott. Und ich glaube, Moody oder irgend so ein großer Mann Gottes hat gemacht, sagt, wenn Gott einen Menschen gebrauchen will, dann muss er zuerst zerschlagen werden und gebrochen werden, sonst machen wir uns selbst unbrauchbar für Gott. Also die Demütige, die werden das Himmelreich erben, die Armen im Geist, nicht die Stolzen und Hochmütigen, die denken, sie haben alles im Griff und hey, Gott wird mich schon annehmen, weil ich bin so gut und schau mal, was ich mache, wie toll ich bin. Und die da zittert vor meinem Wort, Ehrfurcht vor Gottes Wort. Wenn wir uns das bewusst machen, dass das, was wir hier lesen in der Bibel, wirklich Gottes Wort ist. Mit dieser Ehrfurcht, mit dieser Einstellung müssen wir es auch lesen. Das ist Gottes Wort. Und Gott sagt weiter, wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer opfert, es ist Schweineblut. Wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, ist wie einer, der Unheil segnet. So ein krasses Bild hier, sagt eure Opfer, Bildsprache hier natürlich, euer Opfer, wenn ihr eure Rinder für mich schlachtet, ist es wie einer, der Menschen Opfer darbringt, was natürlich streng verboten war und ein Gräuel war für den Herrn. Und wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einen Hund opfert. So sind eure Opfer für mich. Ihr bringt eure Kühe und eure Opfer, Schafe. Und für mich ist das genauso ein Gräuel wie die Heiden, die Menschen opfern. Und wenn ihr einen Hund opfert, was ein unreines Tier war, wer Speiseopfer opfert, es ist Schweineblut. Oh, super unrein im jüdischen Denken, in diesem kultischen Reinheitsdenken. Also er sagt wieder mit anderen Worten, euer Götzendienst, ihr macht äußerlich das Richtige, aber ich sehe das Herz dahinter, dass das Herz nicht dabei ist, und es ist ein Gräuel für mich. Ihr könntet genauso gut Schweineblut und Hunde opfern, wäre es genauso gut. Das will ich nicht, euer Opfer. Ich will euren Gehorsam, ich will euer Herz, ich will eure Liebe haben. Wie ein beflecktes Kleid ist unsere Gerechtigkeit, diese Selbstgerechtigkeit, wenn wir uns selbst erlösen wollen. Es gilt auch für uns heute. Wir werden überrascht, wie Gott unsere Religiosität oder unsere menschlichen religiösen Anstrengungen sehen würde. Und Menschen denken, oh, wir sind so heilig und wahr. Wir gehen ja wallfahren und wir beten ja so lange. Und hier, schau mal, ich habe so viel gespendet und ich habe so viel Gutes getan und jeden Tag eine gute Tat und all diese Dinge, worauf Menschen sich was einbilden. Also Gott sagt, wenn du dich nicht wirklich zu mir bekehrst, nicht wirklich zu Jesus bekehrst, ist diese Selbstgerechtigkeit. Wie?
Das ist alles nichts.
Wie ein Hundeopfer und wie ein Schweineblut und unrein und ein Gräuel für mich eigentlich. Gott hasst Religion und Religiosität. Er liebt Wahrheit, Glauben an Jesus.
Richtig, Motivation auch getan wird. Es nicht aus Liebe getan wird, so wie Gottes, also göttliche Liebe uns geschenkt ist, also aus dem heraus diese Werke tun. Sonst ist es auch nicht, wie soll ich sagen, wie Schall und Rauch, der Paulus sagt, das nützt alles nichts, wenn ich alles mache oder alles habe und die Liebe fehlt so, das ist wirklich das Element, was ewig ist, dann alles Schall und Rauch vergeht.
Wie diese ihre eigenen Wege gewählt haben und ihre Seele an ihren Scheusalen gefallen hat, sind die Götzen, so werde auch ich Misshandlung für sie wählen und über sie bringen, wovor ihnen graut, weil ich gerufen habe und niemand geantwortet hat, weil ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen und das erwählt haben, woran ich kein Gefallen habe. Also 70 nach Christus war so ein Gericht. Im Prinzip ist das ein Wort an jeden, der die Bibel hat. Hey, wir haben Gottes Wort und der es aber nicht hören will. Der seine eigenen Wege gehen will. Hört das Wort des Herrn, die er zittert vor seinem Wort. Spricht er wieder zu dem treuen Überrest. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und die euch verstoßen um meines Namens willen, der Herr erweise sich herrlich, dass wir auf eure Freude sehen können. Aber sie werden zu Schanden werden. Schall eines Getöses von der Stadt her, Schall aus dem Tempel, Schall vom Herrn, der Vergeltung übt an seinen Feinden. Also Zerstörung des Tempels. Und dann haben wir so eine interessante Stelle. Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Soll dich zum Durchbruch bringen und dann dich gebären lassen, spricht der Herr, oder soll dich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht der Gott. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie alle, die ihr sie liebt. Also spricht hier von der Geburt, erstmal ohne Geburtsschmerzen. So flutsch, plötzlich war ein Kind da, plötzlich war ein Knabe da. Wer hat sowas schon mal gehört?
Ohne Wehen, ja.
Ohne Wehen. Denn Zion bekam Wehen und gewahr schon seine Söhne. Also wir haben hier diese Schmerzen, sag ich mal, Zions, Israels. Aber dann haben wir etwas Neues. Wahrscheinlich ist meine Vermutung, spricht er hier auch über die Geburt der Gemeinde, über die Heiden, die in Israel kommen sozusagen, die eingepfropft werden in Israel. Plötzlich sind sie da. Wer hätte das gedacht? Wer hat sowas schon jemals gehört? Einfach durch Glauben an Jesus, ohne Geburtsschmerz, ohne irgendwelches religiöses Klimbim rundherum, auch nicht alte Bund, alten, halten von diesen alten Vorschriften des alten Bundes. Um an das neue Jerusalem ist sozusagen aus den Schmerzen des alten Jerusalems geboren, also Verlust des alten Jerusalems, Zerstörung, Gericht. Und in diese Zeit wurde die Gemeinde geboren. Ohne Geburtsschmerz, sozusagen, schnell, an einem einzigen Tag, eine Nation geboren. Ich habe mich als Parallelstelle Römer 15, Vers 16 aufgeschrieben. Beschreibt sich Paulus als ein Diener Christi Jesu für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Hier Vers 10, freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt, verlockt mit ihr in Freude, alle, die ihr über sie getrauert habt, damit ihr...
Überrest, nur mit dem gleibenden Überrest von Jerusalem jetzt, also... Die Nationen sollen sich mit, also daran freuen an dem gläubigen Israel.
Verlockt mit ihr in Freude alle, die ihr über sie getrauert habt, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Also hier dieses neue Kind, neue Jerusalem, Gemeinde. Da ist Sättigung, da ist so die Mutterbrust, da ist der Trost da, da ist Nahrung da. Und ich meine, alle, die Kinder haben, wissen das. Lena ist ein Papa-Mädchen, aber hey, wenn sie sich wehgetan hat, da hilft niemand anderer als die Mama. Niemand kann trösten wie die Mama. Mama ist die Beste, die Jungs sind sowieso immer Mama-Jungs. Eigentlich sind sie alle Mama-Kinder. Mama ist immer die Größte und die Beste. Besonders wenn es ums Trösten geht, da ist niemand anderer gut genug. Denn so spricht der Herr, siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wer den überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem oder in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet euer Herz, ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Und die Hand des Herrn wird sich an seine Knechten zeigen, aber seine Feinde wird er bedrohen. Also Gottes Wirken an uns, an seiner Gemeinde. Dann spricht er hier über die Feinde, die er bedroht, über Gottes Gericht. Vielleicht über 70 nach Christus, wenn das alles hier über diese Zeit spricht, Geburt der Gemeinde auf der einen Seite und Zerstörung des Tempels, des einen Bundes, des untreuen Jerusalems, der untreuen Frau. Gott nimmt sich eine neue Braut und die Untreue wird gesteinigt sozusagen. Das war die alttestamentliche Strafe für Ehebruch. Denn siehe, der Herr kommt im Feuer und wie der Sturmwind sind seine Wagen, um seinen Zorn auszulassen in Glut und sein Thron in Feuerflammen. Hier dieser Wagen des Herrn, das ist immer wieder ein Bild für Gottes Gerichtshandeln im Alten Testament. Da sehen wir immer wieder, auch wenn er gegen irgendwelche Nationen kommt, um sie zu richten. Das ist ein vertrautes Bild im Alten Testament. Denn mit Feuer hält der Herr Gericht, mit seinem Schwert vollzieht er es an allem Fleisch und die Erschlagenen des Herrn werden zahlreich sein. Die sich weinen und die sich reinigen für die Gerzen, dem einen nach, der in der Mitte ist, die Schweinefleisch und Abscheuliches und Springmäuse essen. Römer haben angeblich Mäuse als Delikatessen gegessen. Aber es war auch Teil vom heidischen Götzendienst, diese Tiere zu opfern. Allesamt werden sie ein Ende nehmen, spricht der Herr. Ob das jetzt wörtlich gemeint ist oder wieder bildlich gemeint mit dem Schweinefleisch und dem Abscheulichen, wo vielleicht ihre Opfer als unrein und als etwas Abscheuliches bezeichnet. Ich meine, besonders gilt das natürlich für die Juden, die den Messias abgelehnt haben, nachdem er gekommen ist. Nachdem Jesus gekommen ist und gestorben ist für die Schuld, nachdem dieses Bild von all diesen Opfern erfüllt ist in Jesus, das war nur ein Bild auf ihn hin, und die dann weiter Jesus abgelehnt haben und weiter geopfert haben und auf die Opfer vertraut haben, das ist natürlich ein absolutes Gräuel. Und deswegen hat Gott es auch aus der Welt geschafft, den Tempel mit allen Opfern und all diesem rebellischen Gottesdienst eigentlich, nachdem die Erfüllung gekommen ist. Und im Hebräerbrief können wir natürlich davon lesen, diese Warnung zurückzukehren und wieder zu vertrauen auf diese alten Dinge statt auf Jesus. Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Also hier haben wir wieder die Erlösung für alle Nationen und alle Sprachen. Die Tür ist ganz weit offen. Für alle ist der neue Bund. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen. Nach Tarsis, Put und Lud, zu denen, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan. Das ist wahrscheinlich Griechenland. Zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Also nennt hier einfach Beispiel Nationen. Und manche vermuten, dass hier Afrika gemeint ist und Europa, und Asien. Aber ich weiß nur, wer 100% wissen, welche diese einzelnen Orte sind. Und sie verkünden meine Herrlichkeit unter den Nationen. Und sie bringen alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für den Herrn. Auf Pferden, auf offenen Wagen und in überdachten Wagen, auf Maultieren und auf Dromedaren zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr. Und der heilige Berg Jerusalem, oft ein Bild für die Gemeinde, wie wir auch in der Offenbarung Kapitel 21 sehen. Ebenso wie die Söhne Israel das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Und auch von ihnen nehme ich mir einige zu Priestern und zu Leviten, spricht der Herr. Also auch von den Heiden wird er einige als Priester nehmen. Boah, das war ein krasses Bild für die Juden. Das geht ja gar nicht. Gott sagt, ja, es geht. Ich werde aus allen Nationen Menschen in mein Volk vereinen. Und die werden auch Priester sein. Und das ist natürlich das, was Petrus schreibt im 1. Petrus 2, Vers 9. Da schreibt er den Christen der Gemeinde Jesu: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen Priester Gottes sein. Heute, wir dürfen diesen Zugang zu ihm haben, den im alten Bund nur einige Auserwählte, besonders Privilegierte hatten. Der Weg in Gottes Gegenwart, in den Tempel, in das Allerheiligste, ist offen für alle. Wir dürfen alle ihm dienen und Gemeinschaft haben und Priester und Könige sein mit ihm und für ihn. Das ist wunderbar. Das haben wir in Jesus, in dem neuen Bund, durch Jesus. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Also ständige Anbetung, wieder in der Sprache der damaligen Zeit. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Also ein bisschen krass hier, aber es ist wirklich so, es macht einen Unterschied, ob du mit Gott bist oder gegen Gott, ob du auf Jesus vertraust oder ob du Jesus ablehnst. Es macht einen Unterschied. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen und sie werden Abscheu sein für alles Fleisch, für alle Menschen. Und Jesus zitiert diesen Vers mit dem Wurm, der nicht stirbt und dem Feuer, das nicht verlöscht, im Neuen Testament, in Markus 9, und wendet es auf Gehenna, auf die Hölle an, die Müllhalde des Universums sozusagen. Gehenna, das Hinnomtal, war die Müllhalde Jerusalems, wo der ganze Müll verbrannt wurde. Ehemals ein Ort des Götzendienstes, der dann, ich glaube, unter König Josia gereinigt wurde und eben um diese Götzenplätze da zu entweihen, zur Müllhalde gemacht wurden. Und das ist das Bild, was Jesus für die Hölle gebraucht. Auf jeden Fall, es macht einen Unterschied, ob wir mit Jesus sind oder gegen Jesus. Ich möchte zum Abschluss aus dem 1. Johannesbrief vorlesen. Kapitel 5, von dem Vers denke ich gerade. Erster Johannes 5, Vers 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. So klar, so einfach ist es. Denn dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und ich will mal mit ihm sein, durch ihn, mit ihm sein, im neuen Jerusalem in seiner Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Ja. Und nicht in der Hölle und Wurm und Feuer und diese Bilder. Ich will mit ihm sein. Dafür sind wir erschaffen und das ist der Sinn und der Zweck und die höchste Bestimmung unseres Lebens. Amen. Amen. Habt ihr noch was?
So verschlüsselt ein bisschen so ist das ganze Kapitel ja auch, das kannst du dann auch in der Offenbarung, was wir ja 19 mit dem, wo dann der große Kampf da stattfindet und das Fleisch, die Vögel werden kommen zu diesem Mahl Gottes, aha, und die Feinde da, also die Leichname, dieser Kampf und Fleisch der Könige und Hauptleute und so weiter. Ich sah das Tier und die Könige auf Erden versammelt, Krieg zu führen mit dem Reiter auf dem weißen Pferd. Da das Gericht über die Gottlosen im weiten Sinne.
Ja.
Das ist ja auch irgendwo da mit, was der Jesaja schon irgendwie da so mit reinbringt.
Ja, Offenbarung ist ja im Prinzip lauter Anspielungen auf das Alte Testament. Kein wörtliches Zitat, aber fast alle Verse in der Offenbarung sind der Anspielung
auf Jerusalem.
Irgendein prophetisches
Wort. An einem Tag wird herauskommen, wird durchbrechen in die Herrlichkeit des Zion Gottes. Und auf der Gegenseite eben der Kampf, der letzte Kampf gegen das Böse und endgültige Vernichtung des Tieres und des falschen Propheten.
Ja.
Allen Gottlosen, die eben zu dem Tier und zu dem falschen Propheten halten oder gehalten haben.
Bitte mal, Vater, vielen Dank, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns gerettet hast. Wir verstehen nicht immer jedes einzelne Detail und alles völlig, aber wir können verstehen in unserem Text heute, dass du wirklich einen Unterschied machst zwischen denen, die wirklich vertrauen und dir von Herzen nachfolgen und denen, die nur äußerlich religiös sind oder gar nichts von dir wissen wollen. Und ich danke dir, Herr, dass du die Herrlichkeit für uns bereitet hast. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Danke für Jesus. Danke, dass wir wirklich, wirklich befreit sein dürfen von all unserer Lebensschuld und versöhnt sein dürfen mit dir und Gemeinschaft erfahren dürfen. Das ist das größte Geschenk von allem. Und dass wir dein königliches Volk sein dürfen, deine Priester, die dir gehören und die Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Das ist wunderbar. So, Herr, segne uns und wenn wir hier rausgehen, hilf uns, dass wir andere Menschen mitnehmen können in deine Herrlichkeit und diese gute Nachricht auch weiter sagen können. Wir beten, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass du Menschen zu dir ziehst,